Hallo Christoph, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Jan, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich eingeladen worden bin. Ich bin 61. Ich stehe sozusagen in der letzten Phase von meinem Arbeitsleben. Ich habe jetzt 45 Jahre gearbeitet, bin im Moment Geschäftsführer als Hauptbetätigung von prosbildner.ch. Bin verheiratet, wohne mit meiner Familie in Zürich.
Ist die letzte Etappe eher ein Schlussspurt oder eher etwas, was man jetzt geniessen kann, weil man das Ziel sieht?
Es hat vielleicht beides. Es hat etwas mit Ernten zu tun. Vielleicht kann man ernten, was man jetzt in den letzten 45 Jahren gesät hat oder gewachsen ist, kann man jetzt vielleicht am Schluss noch alles zusammenfügen. So empfinde ich es im Moment.
Und auf was würdest du jetzt, auf die Ernte bis jetzt, sind ja immer noch 4 Jahre, so stolz zurückschauen?
Stolz bin ich, glaube ich, darauf, dass ich, glaube das Leben lang über weite Strecken das machen konnte, wo mir gelegen ist, was ich gerne gemacht habe. Und bei aller Arbeit immer das Gefühl gehabt, es hat eine Sinnhaftigkeit. Heute würde man modern sagen, Nachhaltigkeit. Mein ganzes Leben hat sich ja auch um Menschen gedreht. Ich habe verschiedenste Berufe gemacht, Ausbildungen gemacht. Letztlich waren es aber immer Menschen gewesen, die mich geprägt haben. Und das ist, glaube ich, das, wo ich heute auch stolz drauf bin.
Das ist sehr schön, wenn man das kann sagen. Also ich sehe jetzt das bei mir, oder? Durch meinen Kanal und meine Öffentlichkeitsarbeit habe ich meine Sinnhaftigkeit entdeckt. Ich finde das Wort, auch wenn es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, gleich noch etwas sehr Weises und auch sehr Poetisches auch, oder? Aber jetzt also auf deine 45 Jahre bis zum Berufsbildner, was hast denn du so gemacht?
Also wenn ich vorhin anfange, ich bin in die Schule, wie jedes Kind auch.
Gerne.
Jetzt ist es so, ich bin gerne in die Schule, aber ich bin, glaube ich, kein guter Schüler gewesen. Kein guter Schüler, wenn man jetzt einfach die sogenannten Noten anschaut, etc. Heute würde ich sagen, aus einer Distanz heraus, vermutlich würde man mich heute eher so als ADHS-Kind bezeichnen. Ich bin sehr gerne in die Schule, ich bin gerne mit meinen Kameraden zusammen gewesen, aber mir hat es extrem schwierig, oder ich hatte Schwierigkeiten gehabt, ruhig zu sitzen, den Schulstoff so zu verarbeiten. Dann bin ich mit 11-jährig in die Sprachhelschule auf Unteräger gekommen, weil ich einen Sprachfehler hatte. Und das war auch so etwas, was mich immer unterschieden hat von den anderen Kindern. Ich war dann in Unteräger, bin dann später in ein Internat, weil zurück von der Unterägerung wieder zurück ins Glarnerland, wo ich aufgewachsen bin, das hat sich dann so ein bisschen für mich als Schwierigkeit erwiesen. Und ich bin dann in die Oberstufe und habe dann als erstes Verkaufslehre gemacht. Das ist so, mit 15 bin ich in die Lehre und das war dann meine erste Ausbildung gewesen.
Ja, da ähneln wir uns ein bisschen. Also ich bin auch gerne in der Schule, weil eben, es hat mit Menschen zu tun. Und so. Aber alles, was ich bin ein bisschen kein Autoritätsproblem. Oder, ja, je nachdem, wenn sie eins gehen oder ich, das ist immer die Frage von der Ansicht. Aber ich habe nie verstanden, wenn ich etwas muss machen, was ich nicht gerne mache. Und vor allem auch, wenn man mir etwas erklärt hat und ich eine bessere Variante gefunden habe. Und dann, aber gleich dann die Antwort war, du musst das jetzt gleich so machen. Dann haben die Lehrer, glaube ich, ein paar graue Haare bekommen. Und ich habe auch eine leichte Legasthenie. Und es war dann extrem schwierig als Behinderte, dass das nicht zu der Behinderung gehört, sondern vielleicht noch einmal müsste zusätzlich abgeklärt werden. Und da habe ich auch müssen, manchmal auch sagen, nur weil ich nicht das und das machen will, hat das auch nichts mit der Behinderung zu tun. Ich bin einfach auch vielleicht ein bisschen faul oder ich sehe die Sinnhaftigkeit nicht. Oder? Das ist manchmal schon enorm schwierig bei der heutigen Bildung. Alle müssen durchs gleiche Loch und das Loch ist nicht anpassbar. Ja. Und dann würde ich gern da vielleicht die Schulzeit verlängern. Weil, wenn man jetzt schaut, die kleinen Knöpfe werden 100, aber man prügelt sie gleich bis 16 in der Schule. Also, genau. Ich sehe da die Sinnhaftigkeit nicht. Wie siehst du jetzt mit ein bisschen Abstand?
Also ich sehe es ganz ähnlich. Es gibt ja die Berufsbildung. Wenn man schaut, wer am wenigsten Zeit hat für die Berufsbildung, sind eigentlich die sogenannten schwächeren Schülerinnen und Schüler. Das ist die InsoSpra-Ausbildung oder die EBA. InsoSpra ist ein Jahr, EBA ist 2 Jahre. Also eigentlich je vielleicht kognitiv schwächer oder je mehr Zeit das Erlernende braucht, desto weniger Zeit kommt sie aus dem Berufsbildungssystem eigentlich über. Und jemand, der studiert, hat in der Regel 4, 5, 6 Jahre Zeit. Und das ist eigentlich, aus der Perspektive, die du jetzt ja du formuliert hast, eigentlich eine Fehlentwicklung. Also ich meinte, man müsste jungen Menschen viel mehr Zeit geben. Und ich bin überzeugt, wenn man mehr Zeit hätte, würden auch gewisse Probleme vielleicht nicht auftauchen. Oder man hätte zumindest mehr Zeit, um die ganzen Fragen zu lösen.
Und auch mehr Zeit. Ich sage nicht, dass jeder Lehrer der beste Freund muss werden. Das ist gleich eine Respektsperson. Aber gleich können auf jeden Schüler individuell können eingehen, braucht es mehr Zeit und mehr Ressourcen. Oder? Wenn ich sehe, okay, der Kanton Luzern meine Kosten runterfährt und auch andere Kantone das anfangen, dann frage ich mich, auf was raus, wenn sie rausgehen. Weil wir haben keinen Bodenschatz. Wir im Kanton Zürich haben Glamcore, die gehen den Bodenschatz holen, aber haben wir es nicht. Also die einzige Ressource, die wir haben, ist Bildung. Aber warum wird an der Bildung gespart? Will man uns für dumm verkaufen? Irgendeinisch. Also ich frage jetzt dich.
Die grosse Frage ist einfach, für was bilden wir Menschen aus? Im Moment sieht es natürlich auch so aus, dass wir mit der Digitalisierung, wo ja, es gibt Leute, die sagen, sie ist ja schon längstens da. Ja. Also alle Berufe sind heute immer mehr mit der Digitalisierung auseinandergesetzt. Gewisse Berufe verschwinden vielleicht ganz, wobei in der Schweiz ganz wenig Berufe wirklich verschwinden. Die meisten Berufe haben sich einfach weiterentwickelt. Jetzt ist aber die Frage, wie viele Menschen brauchen wir, um das Arbeitsvolumen, das wir haben, überhaupt zu bewältigen. Und ich war das letzte Jahr an einer Tagung in Bern gewesen, und dort hat ein Zukunftsforscher gesagt, das Problem wird sein, was machen wir mit den vielen Menschen, die wir eigentlich für die Arbeit so gar nicht mehr brauchen. Und jetzt ist einfach die Frage, wer hat Zugang zur Bildung, wer brauchen wir später im Wirtschaftssystem. Und da ist natürlich eine versteckte Diskussion vielleicht dahinter, dass man sagt, warum sollen wir in Menschen investieren, in die Bildung, wo wir dann vielleicht später wirtschaftlich gar nicht mehr grosses Interesse haben, dass die überhaupt noch im Arbeitsprozess drin sind.
Sehr spannender Ansatz. Und ich würde einfach sagen, ich bin halt eher ein bisschen künstlerisch oder ein bisschen zwischenmenschlich veranlagt. Ich sage einfach, man sollte wieder mehr musische Fächer unterrichten, weil wenn man schaut, ich will kein Buchhalter oder so zu nahe treten, die machen die Arbeit auch gut, aber in 100 Jahren hat niemand mehr von dem Abschluss. Aber von einem Beethoven und von einem Mozart redet immer noch, als wären die unter den Lebenden. Oder? Also, dann wären wir wieder bei der Sinnhaftigkeit, oder?
Ja, dazu kommt, also ich glaube ja auch, dass nicht jeder Beethoven wird.
Nein, das
und auch nicht jeder muss, Picasso oder, ist. Aber die Frage der musischen Fächer ist ja auch, wie viel Zufriedenheit braucht ein Mensch? Und ich glaube schon auch, dass musische Fächer dazu führen, dass man eher mit sich auseinandersetzen. Und dass musische Fächer, also malen, singen, Musik machen miteinander, dass das etwas ist, wo die Zufriedenheit der Menschen generell fördert. Und wir haben immer mehr Freizeit, das ist auch eine Tatsache. Das wird vermutlich in den nächsten Jahren sicher noch mehr zunehmen. Und dann stellt sich auch die Frage, wie tun wir eigentlich die Zeit, die wir gewinnen, die zusätzliche Lebenszeit, die wir haben, wie tun wir die eigentlich sinnstiftend ausfüllen? Und da wären die musischen Fächer sicher ein Instrument, um den Menschen früh zu zeigen, was das könnte bedeuten.
Wo du die Lehre gemacht hast, hast du einen guten Berufsbildner gehabt?
ich sage es einfach so, er hat mir gut getan. Ob es heute jetzt aus der Perspektive ein guter Berufsbildner wäre, das glaube ich in dem Sinn nach den heutigen Kriterien nicht. Aber was es mir geholfen hat, ist, mir hat es eine absolute Struktur gegeben. Ich musste morgen um 7:30 oder um 7 Uhr arbeiten. Ich musste bis um 6:30 arbeiten im Verkauf. Jeder Tag war strukturiert gewesen und ich konnte einfach praktisch arbeiten. Und das hat mir persönlich enorm geholfen, auch zu meinen Lernprozessen zu kommen.
Das sehe ich auch ein bisschen so. Also, man sagt ja immer strenge Lehre, aber ich sage manchmal gar nicht streng oder auch eine strenge Berufsbildung, sondern einfach klar, auch in den Ansagen hilft. Weil eben, ich bin dann gerne jemand gewesen, der diskutiert, oder? Und dann habe ich so halt auch wieder 10 Minuten, Viertelstunde können rausholen, wo die mit mir diskutiert haben und ich, wenn ich arbeiten musste. Und jemand, der klar gesagt hat und auch mich können klar Antwort geben oder einfach sagen, du, jetzt musst du das machen, hat mir schon auch geholfen, oder? Aber nach deiner Erstausbildung, wie ist es denn weitergegangen?
Also wie gesagt, ich habe Lebensmittel verkauft, also in einer Gommestibel, Traiteur. Ja. Bin dann so im Kontakt mit Restaurant und bin dann so im Restaurant Fischerstube Wesen, hat das geheissen, habe ich können ein Küchenpraktikum machen. Ich habe mir überlegt, eine zweite Ausbildung als Koch zu machen. Habe dann dort aber die Chance bekommen, auch nebst der Küche im Service zu arbeiten. Und er hat mir dann empfohlen und gesagt, geh doch in die Hotelfachschule. Versuche doch den Weg. Und aus dem heraus bin ich dann an die Hotelfachschule Luzern und bin dann so eigentlich so vom Detailhandel ins Gastgewerbe hineingekommen. 7 Jahre lang im Hotelfach gearbeitet, unter anderem am Schluss 2,5 Jahre bei McDonald's, Schweiz, im Management. Und auch eine ganz spannende Zeit, völlig etwas anderes. Aber ich habe dann dort schon gemerkt, es hat zwar viel wieder mit Menschen zu tun gehabt, aber so die Vorstellung, ich verkaufe 30 Jahre lang Big Mac, ist dann gleich schwierig gewesen. So.
Ja. Aber wie ist es denn zum Berufsbildner.ch gekommen?
Zum Berufsbildner, das ist eine längere Geschichte. Also ich habe anschliessend bei McDonald's, ich hatte zu dieser Zeit eine Freundin gehabt, die war Pflegefachfrau gewesen. Und durch das habe ich den Beruf so ein bisschen ins Auge bekommen. Und ich habe dann in die Schweizerische Epilepsieklinik angerufen und gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, einmal ein Praktikum zu machen als Pfleger. Die waren dann zuerst ein bisschen irritiert und haben dann aber gefunden, sie laden mich ein, ich soll das mal anschauen. Und ich bin dann 2 Wochen lang im Mannenhaus, das war eine geschlossene Abteilung für schwerbehinderte Männer, habe ich so eine erste Berufserfahrung gemacht. Und das hat mir dermaßen gefallen, dass ich dort geblieben bin, dass ich dann in der Epilepsieklinik Psychiatrieausbildung gemacht habe, Psychiatriepfleger gemacht habe. Dann, die Epilepsieklinik war ein bisschen spezialisiert in der Langzeitbereich auf Menschen mit Handicaps. Es sind viele behinderte Menschen dort gewesen, beeinträchtigte Menschen. Und so bin ich so in die sozialpädagogischen Arbeitsfelder reingekommen, bin dann aber nach der Ausbildung in die Jugendarbeit hineinkommen, so in die Suchtprävention hineinkommen und so zu Berufsbildner kommen. Also es ist ja so
Ein bunter Blumenstrauß,
wirklich.
Und aus dem alles kann man nachher sicher das Elixier nehmen und das ist jetzt das Endprodukt. Also
ja, ich glaube, eben Verkauf, Hotel, Sozialpädagogik oder Psychiatrie, Pflege, Sozialpädagogik, Jugendarbeit. Es sind immer Menschen gewesen. Es ist letztlich immer darum gegangen, in unterschiedlichsten Kontexten, in unterschiedlichsten Feldern mit Menschen zu arbeiten. Und Berufsbildung, wenn wir es betreiben, ist ja nichts anderes. Wir bilden Menschen aus, damit sie Freude haben und auch Werkzeuge bekommen, junge Menschen zwischen 15 und 19. Einerseits zu begleiten ins Berufsfeld hinein, aber glaube ich auch in dem Alter, sie empathisch zu begleiten, mit Verständnis und sich zumindest als Ansprechpartner anzubieten. Ob der Jugendliche das dann auch wählt, das ist eine andere Frage.
Man kann immer nur Angebot machen, oder?
Genau. Genau.
Und, aber jetzt, bevor wir dann noch auf berufsbildung.ch im Detail kommen, was ist für dich Sozialpädagogik, für dich persönlich?
Also ich war 15 Jahre bei Agogis. Und Agogis ist ja einerseits, heute ist es ja für Sozialpädagogen, zu dieser Zeit haben wir noch Fachfraubetreuung, Behindertenbetreuerinnen haben die geheissen, ausgebildet. Das ist eigentlich, sind das Menschen gewesen, die meistens schon einen Beruf hatten und die in ungelernten Situationen eigentlich oft in Behinderteninstitutionen geschafft haben. Und wir haben ja dort die dreijährige Ausbildung. Ich war dort 15 Jahre gewesen, habe Klassen geführt. Und dort ist eigentlich darum gegangen, diesen Menschen Betreuungsarbeit nahezubringen. Betreuungsarbeit, für mich hat Betreuungsarbeit einen Begriff drin, es ist die Treue. Das ist ja auch nichts mehr modernes.
Sehr schön. Doch.
Das ist so, heute muss man ja flexibel sein, treue Menschen sind manchmal vielleicht so ein bisschen suspekt. Und ich sage einfach, in dieser Arbeit, im institutionellen Kontext, glaube ich, ist die Treue zu diesen Menschen ein wesentlicher Faktor. Und wenn man mich fragt, was ist mein Herzblut in dem Ganzen und was ist Pädagogik oder Heilpädagogik, dann würde ich sagen, jetzt aus der Sicht von Betreuung, es geht um Langzeitbetreuung, es geht um diesen Menschen zu ermöglichen. Vor 20 Jahren hat man von Empowerment geredet, heute reden wir von Inklusionsmodell, also Menschen wie Selbstermächtigen. Ich glaube, das wäre das oberste Ziel gewesen vor allem.
Das ist sehr inspirierend. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit Sozialpädagogen und Heilpädagogen. Aber ich verstehe und ich muss auch sagen, die schon einen Job hatten, wie jetzt Lehren und dann einfach das noch zusätzlich obendrauf, haben andere Triebfedern gehabt. Und das hat man gemerkt. Sie wollten Wissen vermitteln. Ich bin ein bisschen kritisch mit denen, die jetzt das als Grundfach oder als Grundausrichtung lehren. Weil dann ist man schnell eben, wie vorher schon gesagt, ein Fallbeispiel. Also ein Spastiker reagiert so und so. Und dann habe ich müssen sagen, ich habe eine Diagnose, ich bin sie aber nicht. Und dann kann man schöne Diskussionen führen, oder? Und vor allem auch nachher bei den Agogen, wie sie jetzt sind, habe ich manchmal schon einfach ein Problem gehabt. Vor allem, ich wohne ja allein. Und ich habe lange noch in einer Institution gearbeitet. Zur Arbeit musste ich selbstständig und musste Entscheidungen treffen. Und nachher war ich betreut. Und dort habe ich dann gemerkt, wie eng der Range ist von diesen Pädagogen. Es hatte auch gute darunter. Aber dann habe ich gleich keinen eigenen Schlüssel bekommen, weil ja niemand einen Schlüssel bekommt. Ich konnte mal nicht eine halbe Stunde können, überziehen und so. Und das ist die Entwicklung, die ich in der Pädagogik als falsch anschaue. Aber ich verstehe das natürlich schon auch, weil eine Institution per se ist ja gleich ein wirtschaftliches Unternehmen und der Auftrag ist ja, von der Gesellschaft zu uns zu schauen. Also, und ich sehe dann da schon mit der ganzen Inklusion ein Problem, wenn man sagt, von der Gleichstellung und dann wieder jemand schwanger im Betrieb oder in den Wohnstudios und nachher wird aber nicht das als normal angeschaut, sondern dann wird die Institution kritisiert. Ich hätte doch besser schauen müssen. Also ich wollte auf das raus. Man muss die Institution, das Bild von der Institution anpassen. Weil dann tut sich die Wirtschaftlichkeit auch anpassen. Also wenn wir sensibilisieren, wenn wir die Bevölkerung. Wie siehst du
es? Ich sehe es ganz ähnlich. Also man hat ja in den 80er Jahren hat man vom sogenannten Normalisierungsprinzip geredet, oder? Wo ja so die ersten Ansätze gewesen sind, wo man hat wollen, dass Menschen auch im institutionellen Kontext möglichst normalisiert leben. Ich glaube, wenn man heute Institutionen von außen anschaut, soweit ich das noch kann, dann muss man sagen, natürlich ist ein Teil Normalisierungsprinzip heute gelebt. Es gibt ich habe es ähnlich wie du. Ich hoffe, es schauen dann nicht zu viele Heilpädagogen das Film.
Ja, und schust.
Sondern haben wir der Name Heilpädagogik bedeutet ja eigentlich, wenn ich etwas heilen muss, ist etwas kaputt.
Genau.
Also schon dort fährt
oder sozialisieren.
An. Genau. Und dort fährt es bereits an. Also, wenn man natürlich den Ansatz hat, dass ein Mensch mit Beeinträchtigung etwas ist, was wir heilen müssen, dann haben wir natürlich das Machtfeld inne, wo du jetzt angesprochen hast. Also man sollte bereits mit dieser Begrifflichkeit mal kritisch hinschauen und sagen, gibt es denn da etwas zu heilen? Und es gibt eigentlich gar nichts zu heilen.
Weil es ist eine Vielfalt.
Es ist Vielfalt und es ist das Leben, wie es so ist. Also ja. Ich bin so, wie ich bin.
Genau.
Und da muss mir niemand fassen, also ob ich jetzt Legasthenie habe, ob ich ADHS habe, also da muss zuerst mal vor unterstützen, ist eine andere Frage. Mich begleiten, mir ermöglichen, ermächtigen und so weiter. Da bin ich alles dabei. Jetzt die Institutionen selber und der Sozialpädagoge. Also das Problem, das man natürlich haben, das sind ja pädagogisch ausgebildete Menschen. Und die haben natürlich eine Idee, sie wollen pädagogisch arbeiten. Und heute haben wir ja auch das Assistenzmodell. Das Assistenzmodell, da möge ich mich erinnern, der Gogis hat sich mal interessiert, das Assistenzmodell zu nehmen und sagen, wir machen eine Ausbildung für Assistenten. Und betroffene Kreise haben sich aber gewehrt und haben gesagt, uns langt es, wir haben genügend Pädagogen um uns herum, wir brauchen jetzt nicht noch Assistenten, die dann auch noch pädagogisch mit uns arbeiten wollen, sondern wir wollen selbstbestimmt, soweit das möglich ist, selber entscheiden und wir brauchen einfach dort Unterstützung, wo es notwendig ist und es gibt Menschen, in vielfältiger Art und Weise, die einfach Unterstützung brauchen. Aber sie brauchen nur in dem Teil Unterstützung, wo sie eben Unterstützung brauchen. Und es braucht kein Ganzkonzept. Und das ist das Problem der Institutionen. Eine Institution hat eben immer etwas Totales. Das lässt sich für mich, das lässt sich fast nicht, das ist verändern. Das
aber
ist
ein das Modell anpassen, die heutige Zeit. Aber vielleicht ist das auch wieder ein Thema, wo Berufsbildner gleich auch wieder reingeht. Also, aber vielleicht auch bei den Behinderten mehr thematisiert ist. Wie geht man mit Nähe und Distanz aus? Auch als Berufsbildner. Weil Nähe und Distanz, von mir aus gesehen, macht es gleich wieder zum Objekt, das ich muss bespielen muss. In dem Rahmen, wo man uns vorgibt. Und ja, nicht näher, weil es könnte ja etwas daraus passieren. Und dann sage ich ja, wenn halt etwas daraus passiert, ein Übergriff, es ist nicht schön. Es kann aber auch unter Fußgängern passieren. Also, warum tut man uns in so eine Seife packen? Wie auch, wenn wir nachher über das integrative Schulsystem reden, werde ich auch oft gefragt, ja, aber ich werde ja gemobbt, auch in der Regelschule, sage ich. Ja, auch im Separativen wirst du gemobbt. Also, es ist ein menschliches Problem, das kann man ja nicht gross wegdenken, einfach in einer Institution. Aber wie geht ein Berufsbildner mit Nähe und Distanz um mit Lehrlingen?
Was ich glaube, ist, wir haben heute viel mehr Konzepte, wo wir Distanz definieren können und wir können keine Nähe mehr definieren. Das heisst, man könnte ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Du hast eine 16-jährige Lernende, die ist traurig, da ist etwas passiert, die erzählt dir das im Büro inne und fährt da heulen. Jetzt, eine Regung könnte ja sein, dass man so jemanden mal schnell die Hand nimmt oder in die Arme nimmt, ja. In einer ganz normalen zwischenmenschlichen Situation und tröstet. Und ich glaube, das kann man heute nicht mehr, das darf man heute nicht mehr. Ich habe da auch, wie soll ich sagen, ein gewisses Verständnis. Also es ist nicht
der Punkt. Einfach aus Sicherheit, oder? Wegen der Wechselwirkung.
Selbstverständlich, man kann das auch falsch verstehen. Und selbstverständlich gibt es Menschen, die das ausnutzen. In den Behinderteninstitutionen so haben wir das noch viel stärker. Weil man natürlich könnte sagen, bei Jugendlichen mit 16, 17, in der Regel können sie sich natürlich zumindest einmal klarer ausdrücken, sie können sich äußern, man versteht es. Natürlich besteht das Abhängigkeitsverhältnis, also das wissen wir auch. Und wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die Abhängigkeitsverhältnisse ausnutzen. Das steht gar keine Frage. Also auf die Frage zurückkommen, ich glaube, wir leben heute in einer eben eher distanzierten Welt. Mhm. was in vielen Situationen ja absolut korrekt ist. Schwieriger ist es halt, wenn es um persönliche Probleme geht, wenn es um menschliche Probleme geht und wenn man halt in die Privatsphäre von anderen Menschen reinkommt, was vielleicht im Berufsleben weniger das Thema ist, als zum Beispiel jetzt Institutionen, wo das dann natürlich zum Teil ganz anders erlebt wird.
Das ist so, oder? Wenn man halt wirklich am Morgen abgeholt wird von daheim und nachher nur mit diesen Leuten zu tun hat, aber nachher jetzt nicht mit einem Betreuer, den man gut macht, den man auch kollegial macht, ein Bierchen darf gut trinken, weil das einfach die Institution nicht erlaubt, eben wegen Übergriffsgefahr. Ja, auch wenn ich jetzt mich in eine Praktikantin oder so verliebe, es hat nur mir nicht geschadet, wenn ich einen Korb bekommen habe. Da habe ich wieder selbst reflektieren können, weil der Umkehrschluss von der ganz klaren Trennung ist dann einfach auch das Problem, wenn dann wirklich etwas passiert, wenn im Ausgang wirklich etwas passiert, kann dann der Klient, wenn man jetzt bei dem Modell bleibt, ja gar nicht mit dem umgehen, weil er es gar nicht kennt, weil er die Abstufungen nicht kennt. Oder? Das ist einfach noch der Zusatz, den ich machen will. Also eine gewisse Lernfähigkeit, auch in dem Bereich, was Nähe anbelangt, ist eben gleich nur durchs Machen lernst du, oder?
Dazu kommen vielleicht heute einfach neue Möglichkeiten. Also darf ich mich mit meinem Lernen auf Facebook befreunden. Jetzt ich mit 61 muss ich nicht mehr lernen, mit 16 befreundet auf Facebook. Aber nehmen wir an, der Berufsbildner ist 21.
Ja, haben gleich Interesse.
Es kann sogar gleichgeschlechtlich sein, es muss ja gar nicht immer gegengeschlechtlich sein. Darf ich mich befreunden mit meinem Lernen auf Facebook? Ist das schlau? Soll man sich auf Instagram gemeinsame Geschichten teilen? Also das sind heute neue Herausforderungen. Und da muss man vielleicht auch miteinander Antworten suchen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ausgeschlossen, das darf man auf keinen Fall. Ich sage aber auch nicht, man muss zwungenermassen mit den Lernenden befreundet sein.
Jeder muss es selber für sich irgendwie den Schlüssel finden. Aber wo haben momentan Berufsbildner die meisten Fragen an euch? Wo drückt der Schuh?
Ich glaube, der Schuh drückt bei denen, sage ich jetzt, 25-30% der Lernenden, wo halt aufgrund vielleicht von ihrem Verhalten, von ihren Möglichkeiten immer wieder Phasen haben, wo sie einfach Herausforderungen sind. So. Was man einfach heute muss geben, in vielen Betrieben, man will ausbilden, man setzt sich ein für die Ausbildung, aber man unterschätzt sehr wahrscheinlich den Zeitfaktor, wo es halt gleich braucht, um einen jungen Menschen zu begleiten, zu unterstützen. Und natürlich sind heute die Jugendlichen anspruchsvoller geworden. Also du kannst heute nicht mehr Jugendlichen mit 15 sagen, ja, los, das Leben ist kein Ponyhof. Gell? Jetzt fährt die Stiftenarbeit an, jetzt fährt das Leben B an und dann kommt 3 Jahre lang einfach arbeiten und macht das Leben B. Also wir haben heute viele Jugendliche, die wollen Herausforderungen im Arbeitsalltag. Sie wollen gefördert werden, sie wollen gesehen werden, sie wollen unterstützt werden und sie haben viele Fragen und sie wollen fachlich kompetente Leute um sich herum haben. Und da, glaube ich, ist nicht jede Branche einfach gleich weit.
Welche Branche unterstützt ihr?
Wir bieten eigentlich grundsätzlich für alle Berufe, also es gibt in der Schweiz rund 276 Berufe, grundsätzlich bieten wir für alle Berufe Berufsbildungskurse an. Wir haben ein paar spezialisiert, das ist für KV, VB, haben wir auch externe Berufe für die Hauswirtschaft. Also es gibt einzelne Berufe, wo wir das haben, aber grundsätzlich können Menschen, die lernen, die Ausbildung zu uns kommen.
Und wie ist es so eben im pflegerischen Bereich, eben VAB und so, auch Praxisassistenten dann ausbilden? Man hört ja immer, da ist auch Zeitdruck da und eben Kapazität ist auch nicht mehr da gross. Wie denn die ermutigen, jetzt gleich einen Berufsbildner anzuhängen und Lernende auszubilden, wenn Druck ja da ist und immer mehr gespart wird?
Ich kenne es besser bei der VAB. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der VAG sieht es vielleicht noch einmal ein bisschen anders aus. Wobei die VAG, müssen wir ehrlich sagen, sind ja die Betriebe vor allem interessiert, dass sie anschliessend dann den Pflegefachmann machen. Und die VAG selber als Beruf gar nicht so richtig geschärft ist. Wir kennen im Altersbereich, im Pflegebereich, kennt man natürlich gut. In den Akutspitälern bin ich mir nicht ganz so sicher, wie interessiert die wirklich sind an den VGs. Aber das ist die Voraussetzung, dass sie Pflegefachfrau HF machen können. Jetzt im Betreuungsbereich, ich meine, es sind jetzt 12 Jahre, seit es die Ausbildung gibt. Es ist ja relativ jung, können wir sagen. Man hat ja versucht, die Bereiche Kinderbereich, Behindertenbereich und Altersbereich mehr oder weniger generalisiert mal ein bisschen zusammenzuführen. Das hat sich jetzt aber doch eigentlich in der Praxis nicht als sehr effizient erwiesen, respektive ich erlebe im Moment immer noch die drei Bereiche doch recht unterschiedlich, obwohl wir ja einen gewissen Teil haben, wo allgemein sind, also wo generalisiert sind. Und jetzt im Behindertenbereich stelle ich einfach fest, dass es vielleicht nicht immer ganz einfach ist als 15-, 16-Jährige und der Entscheid fällt ja in dem Alter mit 15, sich können vorstellen, in einer Behinderteninstitution die Ausbildung zu machen. Und die andere Seite, und das schaue ich ein bisschen kritisch an, wobei ich weiss, man muss da, also das ist ab 16 zugänglich, viele Thematiken, ich habe 6 Jahre lang unterrichtet an der Berufsschule in Winterthur, die VBS, und viele Thematiken verstehen sie mit 16 beschränkt. Also wenn man über Sexualität redet, wenn man über Elternarbeit redet, wenn man über Distanz und Nähe redet mit 16-Jährigen, dann ist das Thema zum Teil zu früh. Sie verstehen manchmal nicht, was aus meiner Sicht die Grundidee von diesem Beruf ist.
Ja, also sogar ich muss sagen, mich kennengelernt und auch was ich will und was ich kann und so, habe ich erst so mit 25, ich glaube, erst dann kommt so auch die Frage hinter der Frage oder Sinnhaftigkeit oder, und dann werden wir im Ausgangspunkt alles halt ein bisschen mehr zu dehnen und mehr Zeit können zu haben, oder?
Ja, und ich glaube halt in der Betreuungsarbeit ist die Frage hinter der Frage der zentrale Punkt. Also ich sage, idealerweise schaffen Menschen Institutionen, die eben die Frage hinter der Frage sehen. Und die siehst erst meistens zum späteren Zeitpunkt.
Ja, und vor allem jetzt auch, aber ich bin ja durch dich erst so gekommen, weil meine Schwester, die Farbe ist, einen Kurs von dir besucht hat. Und wenn ich den da manchmal höre, wie dann von den, wie auch aus diesen Modellen einfach auch wieder Wirtschaftlichkeit generiert wird, dann denke ich, aber man schafft damit Menschen, also mit ganz sensiblen Menschen, die vielleicht auch Zeit bräuchten und so. Also die Entwicklung, eben sehe ich schon ein bisschen kritisch, wie man mit ganz jungen umgeht, nachher auch in der Schule, nachher bei den Unis und so, kommen die Zeit über, kommen auch Lesungen über, kommen auch Zeit über, aber eigentlich müssen wir ja umgekehrt Zeit umkehren, bei den ganz kleinen viel und nachher weniger, oder? Aber wie bringen wir das an?
Ich weiß nicht, ob wir es haben, also das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich sage jetzt einfach das, wir bringen es hin, weil also das Konzept natürlich vom lebenslangen Lernen. Wir müssen vielleicht aufhören, also, oder wir müssen vielleicht den Gedanken sagen, okay, 3 Jahre Lehre ist einfach mal eine Grundausbildung, es ist ein Start, aber eigentlich geht es weiter. Eigentlich haben wir ja die Fähigkeit, uns das Leben lang entwickeln. Also ich glaube, bis in der letzten Sekunde vor dem Tod können wir lernen, können wir neue Erfahrungen sammeln, können wir mit den Erfahrungen umgehen. Und das schaue ich in dem Sinn als Fähigkeit da von uns Menschen. Die Frage ist, ob wir es immer machen, aber letztlich, glaube ich, ist das der Punkt, dass wir uns getrauen, die Schritte zu machen. Und natürlich hat das immer mit Bewegen zu tun. Das ist manchmal unbequem, das ist manchmal schwieriger, das ist manchmal anstrengender. Aber ich glaube, für mich ist ein Lernender, der 3 Jahre bei uns ist, oder der ist jetzt einfach 3 Jahre bei uns, aber dann geht es weiter. Das Leben geht weiter.
Aber dass man, ich glaube, wo du deine erste Ausbildung gemacht hast, hättest du nicht gedacht, dass du irgendwann bei McDonald's arbeitest und dann eine eigene Firma hast, oder? Genau. Und ich sehe einfach immer wieder ein Modell, wo mich manchmal ein bisschen zweifeln lässt an der Menschheit. Denn ein Teil von der Gesellschaft hängt man immer ab. Mit der Entwicklung, oder? Früher war es vielleicht die Behinderten gewesen, die man einfach abgestellt hat. Aber jetzt, durch Digitalisierung, können wir eigentlich auch wieder in den Arbeitsprozess integriert werden. Was dann aber passiert, ist, dass so die Bützen und die 50 plus, wenn sie sich selber, manchmal gibt es ja Leute, die sich einfach auch nicht wenden und auch Kraft nicht aufbringen, die hängt man dann aber wieder ab. Wem bringen wir wirklich alle an einen Tisch? Alle Gruppen an Leute?
Es wäre fast ein Gesellschaftsauftrag.
Ja, das Schluss und Ende.
Ja, also ich glaube nicht, wir können es delegieren an Politiker. Wir können es auch nicht delegieren an Arbeitgeberverband. Wir können es auch nicht. Also ich glaube halt schon, es ist etwas, wo wir selber bei uns schauen müssen. Welche Menschen nehmen wir mit? Wir müssen in unserem Umfeld die Offenheit haben, uns auch mit den Menschen auseinandersetzen, die uns vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen sperrig entgegenkommen. Mit dem Ziel von der Teilhabe. Ich bin überzeugt, wir können über syrische Flüchtlinge reden, wir haben so viele junge Menschen da mit Flucht- und Migrationshintergründen. Aus politischen Gründen tut man so, wenn man die nicht integrieren will, die sollen alle wieder zurück. Wir wissen genau, dass die nicht zurück werden. Ich sage, wir müssen alles unternehmen, dass wir die in die Gesellschaft integrieren können, dass wir denen eine Ausbildung geben können. Und da müssen wir aber sagen, gibt es Bewegungen? Es gibt jetzt zum Beispiel einen Speziallehrer für diese Gruppe von Menschen.
Okay.
Und die grosse Frage ist aber noch einmal, wer brauchen wir zukünftig in unserer arbeitsteiligen Welt? Und wie organisieren wir ganz grundsätzlich Arbeit? Was ist Arbeit noch? Und wie messen wir auch gemeinnützige Arbeit? Wie
Volontärs.
Volontärs. Und ich glaube, das ist. Und wenn wir all die Menschen miteinander an den Tisch bringen, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, nur im Alltag, mit Reden, mit Arbeiten, ja, im eigenen Umfeld.
Und halt die Geschäfte vielleicht wieder mehr. Supervisionen, mehr halt auch wieder eine Gesprächskultur und auch eine Reibungskultur anschaffen, oder? Weil eben ein Chef muss wahrscheinlich auch dynamisch werden und halt auch Sachen abdelegieren. Es ist nicht mehr so einfach das Patriarchat, der von oben geht, oder? Aber jetzt eben, wir haben am Anfang schon geredet von der Ziellinie, aber welche Fragen beschäftigt dich jetzt so vor der Ziellinie, vor der Pension? An was kannst du dich erfreuen? Was reibst du dich momentan auch? Ist es bei berufsbildung.ch? Ist es philosophisch? Ist es musisch?
Also, gell, nochmal, ich freue mich, dass ich mich zurückschauen kann und sage, ich habe 45 Jahre lang gearbeitet, aber jetzt aus der Distanz raus habe ich immer das Privileg gehabt, das können zu machen. Ich bin auch, es klingt blöd, auf eine Art bin ich auch stolz, was ich erreicht habe.
Darfst du auch sein?
Mit ganz vielen Umwegen, Zwischenwegen, Nebenwegen, so also das Gefühl, hey, ich habe das erreicht, das habe ich gemacht, das habe ich geschafft und da stehe ich jetzt da und ich weiss, in der Schweiz sagt man ja, Eigenlob stinkt und so.
Nein.
Ich finde das überhaupt nicht. Wir dürfen mal sagen, hey toll, habe ich das gemacht. Was mich beschäftigt ist ganz ähnlich. Was mich beschäftigt ist, wenn ich heute schaue, so eine Form von Entsolidarisierung von der Gesellschaft. Was mich beschäftigt ist, dass wir Privilegien, die wir jetzt jahrelang, ja, wir haben auch für gute Arbeitszeiten gekämpft, man hat dann geschaut, dass es gewisse Regeln gibt, die werden heute permanent in Frage gestellt, auch vielleicht bei uns selber. Man schafft ganz viel wieder ab, weil man das nicht nötig findet, weil alles, man redet heute von der agilen Organisation, alles ist flexibel, alles ist agil, etc. Und was mich beschäftigt ist, also wenn ich die Tagesschau anschaue, dann beschäftigt mich wirklich die Frage, wie gehen wir miteinander um. Das Klima ist ein Thema, selbstverständlich. Mich beschäftigt aber auch, dass im Mittelmeer 100, 150, 200, 300 Menschen vertrinken. Und wir sitzen da, nehmen es zur Kenntnis.
Und stelle ihn ab. Und
schalte um, jetzt haben wir das lange genug gesehen. Und also die Frage, ja, wie gehen wir auch mit dem um? Wie? Ja. Und ich möchte mich einfach erinnern, es hat so... ja, wo ich später auch verstanden habe, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, dass man an der Grenze eine jüdische Familie zurückgeschickt hat und so, das hat mich empört. Also da hat es Bücher gegeben und ich habe nicht verstanden, wieso haben sich die Leute nicht gewehrt. Man hat es ja gewusst. Und heute sitze ich da und ich denke, meine beiden Enkel, die ich jetzt habe, werden vielleicht eines Tages sagen, du, aber ihr habt ja gewusst, dass die vertrinken. Was habt ihr denn gemacht? Und da muss ich wie sagen, im Moment könnte ich sagen, ja, ich habe ein bisschen Geld gespendet an Hilfsorganisationen, aber gemacht viel mehr habe ich nicht. Aber das beschäftigt mich.
Ich glaube, du machst sehr viel, einfach im Kleinen. Vor allem, was ich merke, es muss wieder mehr miteinander geredet werden. Und vor allem auch geredet werden auch über, wie soll ich sagen, nicht, dass es falsch stimmt, über Fehler, über Schwäche. Weil erst, wenn man über Schwäche kann diskutieren und auch offen ist, für Schwächen können diskutieren, merkt man auch, dass man nicht allein ist. Und ich bin auch wirklich ein Freund von Digitalisierung. Also das Smartphone finde ich etwas Gutes und alles. Aber wenn ich dann sehe, wenn ich im Zug innen sitze und nicht einmal mit Mutter, mit dem Kind rede oder so und einfach in ihrer eigenen Blase ist, finde ich das ein bisschen eine falsche Entwicklung. Und ich mache dann manchmal Probe auf das Exempel und sprich jemanden an und dann höre ich die Blasen platzen. Und dann werde ich angeschaut, das käme ich vom Mond. Und sicher kann man jetzt sagen, du gehst anderen auf den Geist. Natürlich gehe ich gewissen auf den Geist, aber gewisse sind auch froh und eigentlich überrascht, dass jemand mit ihnen redet. Und das ist, glaube ich, das, wirklich halt wieder Reibung suchen, halt auch die unangenehmen Diskussionen. Eben jetzt, was man in der Tagesschau sieht, man muss ja nicht immer diskutieren. Nicht, dass man dann plötzlich den Kleber überkommt und sagt, ja, jetzt kommt er wieder mit seinen Themen. Aber gleich bei einem gemütlichen Abend gleich diskutieren. Oder? Ich glaube, das Reden ist so und so um Verständnis.
Und was ich aber schon glaube, ist, jetzt wenn man die Handys, es sind ja heute Smartphones, also ja. Es ist ja kein Handy mehr in dem Sinn. Vielleicht ist es aber auch eine Generation, also vielleicht müssen wir einfach lernen, mit diesen Geräten umzugehen. Ja. Und vielleicht sind wir im Moment noch an einem Punkt, wo viele Menschen noch, vielleicht noch keine Haltung dem Gerät gegenüber haben. Und vielleicht, ich sage mal, merken wir mit der Zeit, dass wir einen Umgang finden müssen mit dem Gerät, wo dann vielleicht zeigt, dass es eventuell nicht sinnhaft ist, immer das Gerät angeschaltet haben, sich permanent stören lassen, permanent in einer anderen Welt sein, etc. Also ich könnte mir vorstellen, dass schon die nächste oder übernächste Generation bereits wieder intelligenter mit dem umgeht. Man sieht es ein bisschen auf Facebook. Früher hat man auf Ötterli Facebook gepostet, wo man heute ja weiss, also das also macht man irgendwo nicht.
Hey, das ist so. Nein, Christoph, wir waren eigentlich fast am Schluss. Und es gibt immer noch zwei Fragen am Schluss. Warum hast du für das Interview zugesagt?
Weil mich heute Menschen interessieren, die zuhören und Fragen haben. Weil heute mit den sozialen Medien und so werden die eigentlich keine Fragen mehr gestellt, sondern nur noch Antworten geschrieben. Und wie gesagt, ich habe bis jetzt immer mit Menschen gearbeitet, immer im Kontakt mit Menschen und darum war es für mich keine Sekunde ein Thema, da nicht zuzusagen.
Danke vielmals. Und wie hast du es jetzt gefunden?
Ich habe es sehr anregend gefunden. Wir sind durch die ganzen Themen durch, so gehüpft, wie das so im Gespräch ist. Aber ich habe es sehr, sehr, sehr inspirierend und anregend gefunden.
Danke vielmals. Und wie jetzt jeder Gast, hast du noch irgendwie ein Schlusswort oder ein Segment, wo nur du redest und ich mich ausklinke? Ich bedanke mich recht herzlich, Christoph, und die letzten Minuten gehören dir und den Zuschauern.
Also, dann mache ich es ganz kurz. Ich glaube, es ist einfach ein wunderbares Beispiel, wo wir jetzt hier real gelebt haben, nämlich miteinander im Gespräch sein. Wir müssen in vielen Bereichen gar nicht gleicher Meinung sein. Ich glaube, Meinungsvielfalt macht es aus. Heute redet man der Organisationsentwicklung von Diversity Management. Bedeutet eigentlich, wir lernen in den Unterschiedlichkeiten, wir lernen von unterschiedlichen Menschen. Und Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Wir gehen einmal im Monat auf einen Menschen aktiv zu, der unterschiedlich ist, wo ich genau schon weiss, der denkt anders als ich, aber ich packe die Chance und gehe mit ihm in einen Dialog und schaue, was wir in der Unterschiedlichkeit voneinander profitieren können. Das wäre vielleicht der erste Schritt, um aufeinander zu gehen.